Schön, dass ihr wieder da seid bei Investier oder Verlier. Heute mit Felix Müller. Er tritt online auf als BTM. BTM steht für Buy the Musk. Und wenn ich bei dir auf Instagram auf die Seite komme, dann fühle ich mich erstens gut unterhalten. Und ich sehe ganz viel natürlich von Elon Musk, ne? Aber auch was von Donald Trump zum Beispiel. Warum? Also inspirieren dich die zwei oder jetzt speziell Elon Musk? Das ist ja schon ein provokanter Typ, ne? Das ist ein Macher, der reißt was auf dieser Welt, aber der spaltet ja schon ähnlich wie Trump, ne? Warum beide Musk?
Ja, ganz einfach zu beantworten. Du hast es in der Frage schon verpackt. Es geht tatsächlich um die Kontroverse. Mhm. Und da es auch als persönliches Projekt für mich gestartet ist und für mich dann einfach am meisten Spaß macht, mhm, mich mit dieser Kontroverse auseinanderzusetzen. Und am Ende des Tages ist ja auch so ein bisschen die Perspektive ist, die man einnimmt. Also für mich selber ist es jetzt zum Beispiel nicht so kontrovers. Aber für viele Außenstehende wäre es wahrscheinlich total kontrovers. Und dass einfach gerade so der Zeitgeist ist, wo man auch diese Spaltung hat, mega kontrovers hinzu, für mich überhaupt nicht kontrovers. Ja. Und ich finde, das macht natürlich einen Reiz aus, da sich mit auseinanderzusetzen und selber eben die Gegenposition einzunehmen. Weil ich sag mal, wenn man von der Mainstream-Position ausgeht, schwimmt man sehr stark gegen den Strom. Und da sehe ich persönlich dann auch die Chance, weil die Chance eben daran liegt, gegen den Strom zu schwimmen und dadurch vielleicht Chancen zu erkennen, die eben im Mainstream nicht besonders etabliert sind.
Ich verstehe. Also Elon Musk ist ja für mich jemand, der, wie formuliere ich das? Er haut sehr krasse Interviews raus, ne? Und ich war jetzt nie so der Fan von ihm, aber wo er mich bekommen hat, war dieses Interview mit dem Reporter, der ihn irgendwie anspricht auf Verschwörungstheorien, das hast du auch auf deiner Seite geteilt. Und dann sagt der Reporter, ja, ist es nicht doof, wenn du diese kontroversen Meinungen auf X oder Twitter teilst und der Shareholder-Value geht nach unten, die Aktien crasht, weil er halt seine Meinung äußert. Und dann zitiert er da irgendwie einen Film, fand ich ein total krasses Zitat von ihm. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber hey, offer me money, offer me power, I don't care, ne? Und so sagt er teilt einfach nur seine Meinung.
Absolut, ist auch ein interessanter Standpunkt, den auch jeder selber als Privatperson einnehmen kann. Wenn du jetzt selber beispielsweise Angestellter bist, befindest du dich automatisch ja auch gewissermaßen dünn im Eis, was du sagen möchtest und was du nicht sagen möchtest. Ja. Und so ist es beispielsweise auch in meinem Fall. Wichtig dabei ist für mich aber, das ist auch, denke ich, die Message allgemein, die von Elon Musk kommt, stellvertretend auch mit seiner Plattform X, mhm, dass du immer die Möglichkeit haben solltest, das zu sagen, was du denkst. Mhm. Und am Ende die Berichtigung nur dadurch stattfindet, dass beispielsweise eine Community oder eine Masse, eine Gesellschaft zusammenkommt und sagt, ja, aber könnte ja auch so und so sein oder hast du das mal aus dem oder den anderen, was auch immer, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Mhm. Und dadurch kommt meiner Meinung nach der Konsens zustande und nicht dadurch, dass du eine Vorverurteilung hast. Und das möchte ich selber auch so ein bisschen repräsentieren, dass man sich nicht davor scheuen sollte, eine Meinung zu vertreten, nur weil diese Meinung nicht unbedingt im ersten Moment konsensfähig ist. Ja? Ja. Ich finde, der Konsens sollte immer nachgerückt kommen und nicht quasi in der Vorverurteilung. Ja. Und das denke ich auch, das, was Elon Musk sagt, auf die Rückfrage von wegen, ja, aber ist das nicht scheiße für die Shareholder? Ist das nicht irgendwie, zieht das nicht deinen Unternehmenswert runter? Also wenn man in Tesla investiert, sollte einem bewusst sein, dass Elon Musk komplett frei Schnauze ist und das den Unternehmenswert negativ belasten kann. Mhm. Und das ist schon seit der Geschichte Teslas der Fall. Mhm. Elon Musk hat damals über Twitter alles Mögliche rausgeflittert, so wie er es jetzt auf X tut. Ja. Und das sollte einem als Tesla-Investor absolut bewusst sein. Ja,
ja, wichtiger Punkt. Würdest du sagen, also ich habe dir jetzt ja schon ein bisschen erlebt, wir haben mal telefoniert, Videocall, wir haben vorhin auch ein halbes Stündchen geschnackt. Würdest du sagen, du bist eine politische Person oder bist du eher unpolitisch? Würdest du dich selber einordnen?
Das ist interessant, weil am Ende des Tages ist ja jeder eine politische Person. Mhm. Ich finde es auch cool, weil selten war es so politisiert wie heute. Also alles hatte irgendwie gewissermaßen einen politischen Zusammenhang. Natürlich, wenn wir uns mit wirtschaftlichen Themen beschäftigen, dann ist alles auf einmal irgendwie politisch.
Ja.
Nicht nur zuletzt mit Trump und dem ganzen Zolldebakel. Alles hat gewissermaßen eine politische Note. Und man kann auch den Blickwinkel einnehmen, dass die Politik eben sehr viel Macht über Themen hat, weil die Politik scheinbar sehr viel Einfluss nimmt. Und da muss sie dafür selber immer so ein bisschen abwägen, finde ich auch, wie sehr kann jetzt die Politik Einfluss auf mein alltägliches Leben nehmen? Und da bin ich beispielsweise eben der Meinung, das so weit wie möglich von sich zu weisen.
Ja.
Und das, finde ich, ist auch ein guter Grund, so viel Meinungsfreiheit wie nur möglich auszuüben. Weil das heißt, eine Entkopplung von dem politischen Machtspielraum, ja, wenn man es so ausdrücken möchte.
Ich verstehe. Ja, du fällst ja auf dadurch, dass du sehr konzentriert investierst, ne? Wir haben uns darüber mal unterhalten. Ich bin ja, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu dir sehr vorsichtig, ne? Sehr überlegt und ja, nicht so risikoaffin jetzt vielleicht, ne? Und du pickst dir da ja schon deine Stocks raus, deine Aktien und gehst da auch mit einer ziemlich hohen Gewichtung rein.
Absolut, ja. Meine Depot-Top 3 sind Tesla, Nvidia, Bitcoin. Zusammen 60% und von diesen 60% eben Tesla ungefähr die Hälfte. Es ist immer schwierig zu sagen, wie es dann für die Zukunft entwickeln wird. Offensichtlich ist Tesla meine stärkste Position und die Position, die ich auch in Zukunft am meisten besparen oder investieren würde. Das heißt, dieses Verhältnis kann sich natürlich nochmal zugunsten von Tesla ändern. Hat so ein bisschen auch die Philosophie, die man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, aber von Warren Buffett, der selber sagt, ein hoher Diversifikationswert ist eigentlich ein Indikator, dass man nicht genau weiß, was man tut.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ja gut, Berkshire Hathaway ist ein Riesenimperium mit zig hundert verschiedenen Unternehmen drin. Am Ende sind es aber auch 5 Unternehmen bei Berkshire, die den Großteil des Gesamtportfolios ausmachen. Und ich finde, da steckt viel dahinter. Wichtig für mich ist auf jeden Fall dabei, Aktien, in die ich investiere oder generell Investments, muss man voll hinterstehen. Ich habe auch selber Investments gemacht, wo ich jetzt auch nicht komplett belesen war und genau wusste, wo die Reise hingehen soll. Das war dann vielleicht auch eher intuitiv gehandelt. Das sind dann so Zockeraktien bei mir.
Zum Beispiel, was hast du da mal gemacht?
Zum Beispiel Hochtief war eine Zockeraktie, Siemens Energy war eine Zockeraktie, Quantum war eine Zockeraktie, also beispielsweise Hochtief oder Siemens Energy, da hätte man auch zig andere nehmen können zu dem Zeitpunkt. Einer der Paradebeispiele, die in der Corona-Zeit absolut an Wert verloren haben. Und dann guckst du dir deren Bilanz an, siehst, die haben volle Auftragsbücher, die haben Forderungen, die in den Himmel schießen. Das heißt,
hilf uns mal, Hochtief ist im Immobiliengewerbe irgendwie tätig, ne? Oder im Bau sogar?
Ist im Bau, genau. Oh, okay. Genau. Wenn irgendwo eine Brücke gebaut wird oder andere Mega-Infrastrukturprojekte, da kommt man wahrscheinlich mit dem Namen Hochtief gar nicht so dran vorbei. Ist eigentlich auch so eine Legacy-Aktie. Man hat den Namen schon mal gehört. Und das war aber auch so ein Corona-Phänomen, Lufthansa oder wie sie alle heißen, wo man gesagt hat, okay, kurzfristig läuft das Geschäftsmodell nicht aufgrund verschiedenster Restriktionen, aber langfristig wird sich an dem Geschäftsmodell ja trotzdem nichts ändern. Und Hochtief ist seit 2020 wahrscheinlich verdreifacht, vervierfacht. Siemens Energy ist komplett explodiert. Dieses Quantum war einfach ein Zockerding, was auch super stark gelaufen ist. Habe ich dann, glaube ich, auch mit irgendwie 600% oder so eine Verrücktheit verkaufen können. Aber weil es eben eine Zockeraktie ist, stehe ich nicht zu 100% hinter, ist für mich keine Langfristgeschichte. Und damit eben ab so einer gewissen Wertentwicklung wird sie dann auch wieder abgestoßen.
Gehen wir vielleicht mal kurz auf dich ein. Wer bist du, was machst du? Du bist ein Privatanleger, ne? Du hast einen Vollzeitjob im Controlling und du bist Privatanleger. Seit wann investierst du selber?
Ich habe vor der Corona-Zeit angefangen. Und in der Corona-Zeit eben gemerkt, wie emotional eigentlich dieser ganze Aktienmarkt aufgeladen ist. Ich meine, das ist jetzt ist jetzt nicht unbedingt nur für die Corona-Zeit prägend, sondern durchweg. Weil man sieht ja ständig die Kursverläufe, die eben hoch und runter gehen.
Ja.
Das heißt, man hat sowieso immer das Gefühl von Überreaktion, die durch gewisse Korrekturen dann wieder ausgeglichen werden. Und so war es für mich sowieso einfach spannend zu sehen, wie man das Gefühl hatte, als Kleinstinvestor doch seine eigenen Schnäppchen gewissermaßen zu realisieren. Und man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, an irgendwelche Mega-ETFs oder Funds oder sonst irgendwas. Und am Ende des Tages bin ich ein Zahlenmensch, habe schon als Kind am liebsten den Wirtschaftsteil in der Zeitung gelesen.
Verstehe.
Und für mich war klar, du musst einfach, was du als Hobby, so ein bisschen als Leidenschaft, wo du einfach am meisten Zeit mit verbringst, ist am Ende auch das, womit du versuchen möchtest, etwas Geld zu machen. So wie vielleicht ein kleiner Junge oder ein Jugendlicher ein guter Fußballer ist, auch wahrscheinlich den Traum hat, okay, mit Fußball kann es laufen. Am Ende des Tages will man einfach, denke ich, damit Geld machen, womit man am meisten Zeit verbringt und womit man die größte Leidenschaft hat.
Kannst du uns einen Einblick geben, wie viel Prozent du durchschnittlich gemacht hast pro Jahr, seitdem du investierst?
Sehr unterschiedlich. Es ist auch sehr quartalsabhängig dadurch gewesen, dadurch, was Tesla meine größte Position ist. Wenn du so möchtest, hast du als Tesla-Investor über die letzten 3-4 Jahre 0% gemacht, was nicht ganz richtig ist oder was, lass mich anders anfangen. Als Tesla-Investor hast du sehr viele Möglichkeiten gehabt, hohe Renditen zu machen, aufgrund der Wellenbewegung des Kurses, einfach durch die hohen Ausschläge nach oben wie nach unten. Und da habe ich öfter dann auch Positionen verkaufen können, wovon ich nie ein großer Freund war, weil mich diese 25% Kapitalertragssteuer immer sehr stark abgeschreckt hat. Ich musste mir jeden Verkauf wirklich 3-4 Mal überlegen. Aber es schien einfach irrational, dass eine Aktie um die 70-80% Kursgewinn in deinem Depot liegt. Und deswegen gab es immer Teilverkäufe. Und interessanterweise sind die Ausschläge dann wieder nach unten erfolgt. Und dadurch gab es wieder die Zukäufe. Trotzdem auf dem Papier habe ich wahrscheinlich immer so eine Jahresdurchschnittsrendite von zwischen 20-40% gehabt.
Wow. Glaubst du, das wird die nächsten 10 Jahre für dich auch so sein? Gehst du auch davon aus? Was ist deine Erwartungshaltung da?
Also meine Erwartungshaltung ist, dass ich weiter stark in Tesla investiert bleibe. Und zu Tesla kann man die wildesten Fantasien haben. Und deswegen auch das Schöne, warum ich überhaupt mit dem Kanal für mich persönlich angefangen habe, weil es auch so eine Art Dokumentation der Tesla-Aktie sein soll. Es soll nicht dieses, ich habe es dir doch gesagt, Moment entstehen. Aber es soll schon zeigen, dass du gegen den Mainstream gerichtet mehr Erfolg hast als mit dem Mainstream. Das ist schon so ein bisschen die Kernaussage. Und wenn du wenn du dir ausmalen möchtest, wo das Tesla-Geschäft hinläuft, beispielsweise selbst ARK Invest, einer der größten Tesla-Investoren, geben Kursziele von bis zu 2.000 bis 2.500 Dollar aus.
Aber gerade Cathie Wood, die jetzt ja hinter ARK steht, ihre Rendite bisher ist ja ein bisschen,
also ich glaube,
es war viel Hype da, ne?
Ja.
Aber sie hält an Tesla fest auch? Sie hat nicht verkauft?
Sie hat auch immer ihre Teilverkäufe gemacht.
Okay.
Weil auch die müssen sich irgendwie refinanzieren und gewisse Gewinne einfahren. Aber trotzdem, ich glaube, Tesla wird immer noch zu ihren größten Positionen wahrscheinlich zählen.
Ja.
Und jetzt selbst erst kürzlich nachgekauft. Das ist eben das Schöne bei Tesla. Du musst verkaufen, um mehr nachkaufen zu können. So jedenfalls meine Erfahrung. Und die Kursgewinne, die beispielsweise, beziehungsweise die Kursziele, die ARK Invest vorgibt, über 2.000 Dollar die Aktie, die beinhalten noch nicht mal das Robotergeschäft. Das heißt, es ist rein auf die nächsten 5 Jahre abgestimmt, basierend auf das Robotaxi-Geschäft, aber nicht auf das ganze Optimus und das erweiterte Robotergeschäft. Jedenfalls, long story short, 20x wäre wahrscheinlich so die hoch angelegte Kurserwartung über die nächsten 10 bis 15 Jahre.
Okay. Ich weiß ja, historisch ist die Rendite eher so bei 8%, wenn du weltweit breit gestreut investierst. Und die Realität in Deutschland für einen Privatanleger sieht ja nochmal ganz anders aus, ne? Die bekommen ja nicht ihre 8%. Die haben Versicherungsprodukte als Investments, die haben Bausparverträge. Jeder zweite deutsche Haushalt hat einen Bausparvertrag. Und mein Problem ist, dass so wenig Menschen überhaupt investieren am Aktienmarkt. Weißt du, was ich meine? Glaubst du, für die Leute, die jetzt anfangen, in Aktien sich ranzutasten, neu sind, ist so eine Strategie, wie du sie machst, umsetzbar? Und glaubst du, die können auch solche Renditen erwarten? Alles keine Anlageempfehlung an der Stelle. Das ist jetzt nur ein Austausch zwischen zwei Leuten, die sich dafür interessieren, ne?
Absolut. Also mein Credo war, dass ich eigentlich nur in Aktien investieren möchte, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe. Beispielsweise Microsoft, Apple. Das sind alles Aktien, wo du deren Produkte sehr gut nachvollziehen kannst, weil du sie ja jeden Tag benutzt.
Ja.
Ich denke, als Neueinsteiger ist das das Beste, was du machen kannst.
Mhm.
Weil wenn du beispielsweise mit deinem Apple-Handy irgendwann nicht mehr zufrieden bist, dann macht es nicht nur Sinn, dein Handy zu verkaufen, sondern auch die Aktie vielleicht zu verkaufen. Mhm. Und ich denke, nach diesem Credo kann man ganz gut fahren. Ansonsten, mein Sparplan besteht auch aus verschiedenen ETFs.
Das hast du auch parallel laufen.
Genau, das habe ich auch parallel laufen. Aber auch so ein bisschen, nicht Zocker-ETFs, aber schon ETFs mit einem höheren Risiko und damit auch Renditepotenzial.
Aha.
Beispielsweise ein Semiconductor-ETF.
Aha. Der hat die letzten 3 Jahre 40% gemacht pro Jahr. Weiß ich, ich habe es vorbereitet. Letztens erst für eine Folge.
Sehr stark. Ja, ich bin erst seit etwas über einem Jahr, glaube ich, drin.
Aha.
Hab damit auch einen ganz guten Dip mitbekommen.
Mhm.
Aber ich glaube, ich bin aktuell auch noch über 30%, weil ich auch zu dem ganzen Zollcrash Ende März, Anfang April da einfach nochmal stark reinvestiert habe. Ich habe im Endeffekt in alle Positionen, in alle hohen Positionen bei mir stark reinvestiert.
Ja.
Logischerweise für mich einfach, weil das ja auch die Positionen sind, die ich am meisten persönlich favorisiere.
Mhm.
Und genau, aber freut mich, dass du es sagst. Also ist wahrscheinlich eine super, will ich sagen, Anlageempfehlung, aber das ist ein ETF, der irgendwo branchenspezifisch ist, eine Sektorwette und ja, so ein kalkulierbares Risiko hat.
Mhm. Vielleicht fangen wir mal kurz von vorne an, ich würde gerne mit dir jetzt mal in Tesla reingehen, aber dass man sich so einen Einblick macht, wie investierst du, was ist deine Strategie? Wenn du uns mal in einfachen Worten runterbrechen könntest, wie ist dein Portfolio aufgebaut, was ist deine Anlagestrategie? Weißt du, wie gewichtest du ETFs, Aktien, Bitcoin? Wie machst du das? Wie handhabst du das? Wie viel Aufwand hast du vielleicht auch, weißt du?
Ja, sehr gerne. Also mit Tesla habe ich sehr viel Aufwand, aber definiere Aufwand. Am Ende des Tages ist es für mich ein Hobby. Also ich konsumiere unglaublich viel Tesla-Content. Erstens, weil ich ihn ja auch selber produziere, aber einfach der Research-Willen, um immer up-to-date zu sein. Und interessanterweise ist eben Tesla auch ein Unternehmen, wo es sehr viel News-Output einfach zu gibt. Es gibt sehr viele Entwicklungen. Es passieren ständig neue Dinge. Man muss sich da nicht reinlesen, um investiert zu sein. Du kannst genauso gut Tesla investieren und dann 20 Jahre nicht mehr drauf gucken und dich dann entweder freuen oder ärgern.
Hm.
Idealerweise würdest du dich sehr freuen. Ansonsten, mein Depot besteht zu 60% aus den drei genannten Positionen. Tesla, Nvidia, Bitcoin.
Hm.
Tesla ungefähr 30%, die beiden weiteren ungefähr 15%. Dann kommen die ETFs, wahrscheinlich kommt dann schon so der Semiconductor-ETF, dann kommt der S&P 500-ETF.
Mhm.
Dann habe ich auch ein ETF ein bisschen stärker nachgekauft, auch so mehr im Zuge der ganzen Zollverwerfungen, einen MSCI World ex USA,
mhm.
einfach weil ich eine sehr, sehr starke USA-Gewichtung bei mir drin habe.
Ja.
Und das sind einfach so No-Brainer meiner Meinung nach, weil auch so ein ETF in der kurzen Zeit, das sind jetzt keine 3 Monate, Stand Juli circa vergangen, ungefähr 3 Monate vergangen.
Mhm.
Und der hat um die 15%, müsste ich jetzt genauer nachgucken.
Der World ex USA?
Ja.
Aha.
Der hat wahrscheinlich jetzt um die 15% gemacht oder so eine Schwankung zwischen 15-20% in diesem kurzen Zeitraum gemacht.
Mhm.
Wenn das hochrechts auf ein Jahr wäre, utopisch. Aber das ist einfach nur die Korrektur wahrscheinlich,
ja, klar.
Aufgrund der starken, enormen Kursverluste.
Mhm.
Und ansonsten habe ich noch so ein paar Einzelaktien dabei. Wie gesagt, Microsoft, Amazon, Apple beispielsweise habe ich nicht mehr.
Mhm.
Interessanterweise hat da ja auch Warren Buffett viel Apple verkauft.
Er hat immer noch größter Anteil Apple, ne?
Immer noch größter Portfolioanteil Apple.
Ja.
Aber auch dadurch jetzt mega viel Cash gebunkert.
Ja.
sollte man immer auch tun. Deswegen habe ich manchmal auch so ein bisschen die Zockeraktien. Das ist einfach so ein bisschen kurzzeitig geparktes Cash, weil ich selber eigentlich gar nicht so die großen Cash-Positionen aufbaue. Ich habe sie dann meistens eher irgendwo drin verteilt. Mir dann auch nicht so schade, die dann aufzulösen. Ansonsten noch einen gewissen China-Anteil, wobei ich mich auch von vielen China-Aktien jetzt getrennt habe.
Wieso?
Weil ich China persönlich nicht besonders gut als Markt verstehe. Sollte kein Argument sein, sich von einer Aktie zu trennen, weil persönliches Empfinden oder persönliche Beschränktheit in gewisser Form ist kein Argument, sich von einer Aktie zu trennen. Ist es aber dann doch, wenn du eben persönlich dahinter stehen möchtest, weil du da selber wissen möchtest, wie handle ich, wenn eine Aktie in irgendeiner Form positiv oder negativ ausschlägt. Und das konnte ich bei China nicht mehr genau für mich bestimmen, wie ich handeln würde, zumal die meisten China-Aktien, die ich gehalten habe, auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Sei es eine BYD, Meituan, Xiaomi oder andere. Einfach Aktien, wo du gesehen hast, okay, die hatten jetzt in den letzten Jahren stark an Wert verloren, jetzt scheint wieder ein Aufwärtstrend zu kommen. Dann haben die um die 30% gemacht und dann ist das für mich schon auch okay. Und verkaufe dann ungefähr die Hälfte der Position. Und BYD ist auch so eine Aktie, die auf dem Papier super läuft, die super Umsatzzahlen zeigen, die ein gutes Wachstum haben. Und hintenrum haben die dann eine DPO, so eine Days Payables Outstanding, das heißt von über 100. Das heißt, die brauchen über 100 Tage, um ihre Lieferanten zu zahlen. Und wenn du dir dann China so ein bisschen genauer anguckst, dann ist das kein BYD-Phänomen. Das ist so ein bisschen so ein China-Phänomen. Gerade in der Automobilindustrie in China. Es gibt ja auch hunderte China-Autohersteller auf einmal. Und das sind so Sachen, die dich dann hellhörig machen und dann möchtest du dich davon eher trennen, auch wenn die vielleicht gerade mega im Hype sind. Aber einfach so aus Grund der gewissen Vorsicht, China ist am Ende des Tages doch relativ weit weg. Auch so von einem kulturellen Verständnis ist es einfach ein bisschen fremd, was auch einfach so eine Außendarstellung angeht. Und deswegen mich davon getrennt. Das heißt, es gibt wahrscheinlich so 10 Positionen in meinem Depot. Davon würde ich mich nur trennen, wenn sie gewissermaßen etwas heiß gelaufen ist. Das heißt, Überrenditen. Dann die Position zu verkleinern, um Teilgewinne zu realisieren, bisschen Cash aufzubauen und dann in diesen Positionen aber auch wieder nachzukaufen.
Vielleicht kurz zu China. Bei China fühle ich mich unwohl, weil es halt ADRs sind. Ne? Du hast nicht wirkliche Aktien, sondern irgendwelche Papers, die die Wertentwicklung ja nachbilden. Oder diese KYG-Aktien von den Cayman Islands. Ne?
Ja, ja.
Und bei beiden Sachen fühle ich mich nicht wohl. Plus das, was du noch sagst, kommt dazu. Du erstens politische Spannung, China, Taiwan, wer weiß. Ja. Ne? Ja. Ist für mich aber auch ein Markt, wo man nicht investieren kann. Deswegen versuche ich das in ETFs abzudecken.
Hatte ich auch schon. Ich habe auch schon den ein oder anderen China-ETF, den ein oder anderen China, auch so ein China-ETF, der auf so Zukunftstechnologien abgezielt hat. Und so wie du sagst, deswegen war ich beispielsweise auch sehr mit TSMC in Taiwan vorsichtig. Einfach weil das politische Risiko relativ hoch ist.
Ja.
Es mag jetzt nicht unbedingt kurzfristig oder mittelfristig sein. Aber wenn man doch eine Aktie kauft, um die länger zu halten, was auch so ein Warren Buffett-Spruch ist, ne, du solltest keine Aktie kaufen, die du nicht länger als 10 Jahre halten möchtest,
ja,
dann würde ich jetzt kein TSMC kaufen. Wenn du aber das Unternehmen absolut stark siehst und dir denkst, in den nächsten 3 Jahren wird es weiterhin gut laufen, dann why not? Dann wird wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren China nicht unbedingt Taiwan irgendwie an sich reißen.
Was denkst du mit der Strategie, die Art und Weise, wie du an der Börse handelst, agierst? Ist es dein Hobby? Ja, es macht dir Spaß. Wie viele Stunden steckst du denn rein pro Woche? Dass man sich so ein Bild machen kann, was ist denn der Aufwand? Ne? Auch wenn der Spaß macht, aber was kommt da rein von dir an Input?
Gute Frage.
Unabhängig vielleicht von deinem Online-Auftritt jetzt, ne?
Ja.
Der ja auch total wertvoll ist und unterhaltsam, aber jetzt nur du privat setzt deine Strategie um.
Gute Frage, da müsste ich wahrscheinlich mein Handy gucken, was meine Screentime bei YouTube angeht. Und davon 3/4 nehmen, weil die wahrscheinlich auf Tesla entfällt.
Ich verstehe.
Also jeden Tag wahrscheinlich 2 Stunden im Schnitt.
Okay. Ja, ist schon ein bisschen jeden Tag dann, ne?
Genau, sind bestimmt 2 Stunden im Schnitt pro Tag, die rund um Investments gehen. Weil es, wie gesagt, auch ein Hobby ist, ne? Du könntest jetzt 2 Stunden am Tag Netflix gucken oder du könntest 2 Stunden am Tag diverse Interviews oder verschiedene Research-Berichte zu deinen favorisierten Aktien angucken.
Ja.
Und wahrscheinlich am Wochenende ist es wahrscheinlich im Schnitt nochmal ein bisschen höher. Lass es 2,5 Stunden am Tag sein.
Mhm. Was ich bei dir als Gefahr sehe, ist, dass du bisher jetzt schon committed auf Tesla. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast einen großen Teil deines Portfolios drin. Du machst jetzt auch einen Online-Auftritt darüber. Glaubst du, dass es ein Risiko ist, dass du vielleicht gewisse Risiken gar nicht mehr siehst und die Good News dann irgendwie besser bewertest und die Bad News vielleicht gar nicht so wahrhaben willst? Siehst du das auch als Gefahr an oder schließt du das aus, weil du sagst, ey, ich bin der Homo economicus, ich gehe da rational ran und deswegen bin ich so überzeugt?
Ja, dieser Scheuklappenmodus kann natürlich sehr schnell auftreten, dass man positive News stärker wahrnimmt und negative News eher abtut. Grundsätzlich ist die Philosophie ja, dass du eine Aktie mit einem sehr langen Anlagehorizont halten möchtest. Beispielsweise 10 Jahre im Idealfall. Und da sind News, die negativ sind, oft von kurzfristiger Natur. Beispielsweise Elon Musk hat irgendein Blödsinn gepostet. Der hat nichts mit dem Unternehmenswert in 10 Jahren zu tun. Im Endeffekt kannst du dich sogar eher darüber freuen, über negative News. Weil wenn du so eine große Grundüberzeugung hast, sind kurzfristige schlechte News, die den Kurs nach unten ziehen, aber rein gar nichts mit dem Unternehmen per se zu tun haben, Chancen re zu investieren. So sehe ich das meistens. Ich habe jetzt sehr wenig News mitbekommen, die irgendwie Zweifel an dem Tesla-Unternehmenserfolg aufkommen lassen würden. Auch wenn es sie zu tausendfach gibt, keine Frage. Aber für mich, Mainstream-Gedanke, ist der immer so korrekt in der Berichterstattung. Ich habe selber auch, glaube ich, mal einen Beitrag drüber gemacht. Da wurde VW gehypt mit seinem autonomen Fahrzeugversionen und gleichzeitig Tesla schlecht geredet. Und man braucht sich nicht lange zu beschäftigen, um zu wissen, dass VWs Autonomievision relativ schlecht neben Teslas Autonomieversion steht. Und das ist einfach für mich dann die Kunst vielleicht auch, wie kann ich schlechte News so einordnen hinsichtlich deren wirklichen gewissermaßen Wahrheitsgehalt.
Mhm. Für mich, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Tesla-Aktionär, sehe da total die Chancen und war auch schon oft kurz davor zu kaufen, ja, sage ich dir ehrlich. Weil ich sehe da schon auch die Vision, nicht so im Detail wie du, ja, aber ich sehe schon, was kommen könnte. Jetzt habe ich aber zum Beispiel vor 2 Tagen einen Handelsblatt-Artikel gelesen, beziehungsweise den Post auf Instagram, ja, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen. Aber da ging es darum, dass nach den Q2-Zahlen der Kurs runterging, weil eben deutlich weniger Autos verkauft wurden. Ich glaube, da ging es um 50-60% weniger Absatz als letztes Jahr. Und jetzt bin ich hier in der Tiefe nicht drin, ne? Aber als jemand, der sich gern mit der Börse beschäftigt, ist das für mich mega das Alarmsignal für diese Aktie jetzt.
Ja.
Wie ordnest du das ein?
Absolut, das ist eine schlechte News und das ist auch eine objektiv schlechte News, dass du weniger Absatz hast als im Vergleichsquartal. Gleichzeitig muss man sehen, ist jetzt Mercedes gut gelaufen? Ist jetzt BMW gut gelaufen? Verkaufen die auf einmal mega viele Autos? Tun sie auch nicht. BYD hat positive Zahlen geliefert. Das heißt, die haben einen Aufwärtstrend, die haben mehr Autos verkauft als in den Vorquartalen. Sieht jetzt aber auch nicht mehr danach aus. Man geht ja generell davon aus, dass ungefähr der EV-Markt oder der E-Mobilitätsmarkt um die 20% jährlich wachsen soll. Das heißt, wenn alle ungefähr auf einem gleichen Standard bleiben, würden alle 20% mehr Autos verkaufen. Bei Tesla ist immer die Annahme, die müssen irgendwie 50-100% mehr Autos verkaufen, um deren hohes KGV irgendwie zu rechtfertigen. Andererseits ist es so, dass du diese schlechten Absatzzahlen hast und dann hast du aber in singulären Marken, wie beispielsweise in Norwegen, in der Türkei, bist du bist du absoluter Bestseller. Oder Tesla Model Y ist immer noch das meistverkaufte Auto der Welt. BYD hat ja eine Fahrzeugpalette von über 10 Autos, die die verkaufen. Oder in China haben die noch eine viel größere Fahrzeugpalette.
Ja.
Und als großer Tesla-Investor ist es dir eigentlich auch relativ egal, wie viele Autos du verkaufst. Weil warum verkauft Tesla auch nicht so viele Autos? Aufgrund dieses ganzen Negativ-Images, was Tesla gerade einfach anhaftet. Leute wollen mit keinem Tesla fahren. Leute kaufen sich Sticker, auf denen steht I bought this before Elon went crazy oder so. Und da denke ich mir, du bist so peinlich mit deinem komischen Sticker auf deinem Auto, kannst aber dann doch wieder nachvollziehen, weil du wahrscheinlich keinen Bock darauf hast, dass jemand mit einem Schlüssel durch dein Auto geht. Daher kann ich es dann immer doch wieder nachvollziehen. Aber es ist einfach ein Negativ-Image, was Tesla gerade hat. Als Consumer Product ist das natürlich nicht gut, wenn keiner sich mit deinem Produkt irgendwie identifizieren möchte. Aber ich denke, die Qualität oder die Message, die Tesla schon immer ausgesandt hat, ist, wir kommen immer über die Qualität. Tesla hat sozusagen keine effektive Marketingabteilung. Das heißt, du siehst ja keinen Tesla-Werbespot oder du siehst in einem Handelsblatt, siehst du keine Tesla-Anzeige. Das gibt es alles nicht, weil Elon Musk schon mal gesagt hat, das beste Marketing ist immer über Mundpropaganda, sprich über Qualität, die sich einfach bewahrheitet. Und ich denke, dahin wird es auch wieder zurückgehen. Wer schon mal Tesla gefahren ist, weiß, dass es auch von der Qualität einfach ein super Auto ist und darüber hinaus das einzige Auto, das Full Self Driving anbietet. Gut, in Deutschland ist es noch nicht zugelassen. In Amerika wird es immer mehr zugelassen. Leute können einfach zwischen Bundesstaaten komplett ohne Hände am Lenkrad zwischen A und B navigieren. Was natürlich ein absoluter Gamechanger ist, ein absolutes USP ist, wo auch so schnell keine andere Autofirma drankommen wird. Dazu müssen wir wahrscheinlich ein eigenes Thema aufmachen. Kurz gesagt, die Autoabsatzzahlen sind für mich kurzfristig. Langfristig geht es darum, dass Tesla Autonomie verkauft, keine Autos. Meinetwegen sogar Autos gar nicht verkauft, weil es lukrativer ist, das Auto nicht zu verkaufen und als autonomes Taxi fahren zu lassen. Deswegen für die Langzeitstrategie ist es no news, sozusagen.
Ich finde, bei dem, was du jetzt gesagt hast, kommt ganz gut raus, diese Politisierung auch. Weil Tesla war ja eigentlich eher von den politisch links orientierten Menschen total gefeiert und ne, der Weg dorthin. Und dann hat Musk ja irgendwie ein bisschen die Seiten gewechselt. Und jetzt ist es ja genau andersrum und die linksorientierten Menschen schämen sich ja jetzt ein bisschen deswegen mit diesen Aufklebern. Ne?
Super interessant. Ich weiß gar nicht genau, wann dieser Switch kam. Also als Biden noch Präsident war, hat er ein EV Summit gemacht. Also dieses Electric Vehicle
und Summit. Musk gar nicht eingeladen.
Ne? Musk nicht eingeladen. Ich glaube, da war so der Switch, wo Musk sich auch ein bisschen verarscht vorkam.
Ja.
Also er selber war Democrat oder hat einfach immer persönlich auch immer Partei ergriffen, eben für die demokratische Partei. Und
ist ja selber auch ein Immigrant, ne? Südafrikaner eigentlich.
Genau. Das zum einen. Und ich glaube, vielleicht war das der Moment, wo er sich selber so ein bisschen verarscht vorkam. Warum sollte er, ausgerechnet er, der das Ganze überhaupt ins Leben gerufen hat, nicht eingeladen worden sein? Und dann werden Firmen wie GM oder Ford übermaßen gelobt, wo es gar keinen Grund dazu gab.
Ja.
Das kann diesen Switch eingeleitet haben. Und ansonsten, wie gesagt, es ist, denke ich, einfach so der hohe Wert der Meinungsfreiheit. First Amendment in Amerika besagt eben die Meinungsfreiheit. Ich meine, die ganze amerikanische Geschichte beruht auf Meinungsfreiheit. Der einzige Grund, warum dieser Staat überhaupt gegründet wurde, weil europäische Siedler gesagt haben, wir können in unseren Ländern einfach nicht mehr leben, weil wir entweder von der Krone unterdrückt werden, von irgendwelchen Steuerbelastungen unterdrückt werden. Wir können einfach nicht das Leben führen, wie wir es gerne leben wollen. Und damit ist im Endeffekt der amerikanische Staat entstanden. Und ich denke, das ist auch so dieser Patriotismus, der Musk für Amerika entwickelt hat, weil in seinem Heimatland läuft es auch nicht gut.
Ja.
Gibt es auch nicht viel mit Meinungsfreiheit etc. Und das ist wahrscheinlich der Grund, was diese ganze große Politisierung überhaupt dann so zum Explodieren gebracht hat. Und das ist einfach auch das, was wir in unserer Gesellschaft jeden Tag sehen. Du hast halt sehr starke Lagerbildungen Und so ist das leider. Negative Sachen wiegen immer schwerer als positive.
Auch an der Börse, ne, so ein Verlust tut viel mehr weh wie der Gewinn, aber der, obwohl der gleich groß ist, ne?
Ja.
Verlustaversion.
Absolut.
Ist real, ja.
Absolut. Ja, ja, klar, man kennt das Beispiel, ne? Irgendwie bemessen, wenn du jetzt 5 Euro verlierst, wenn du deinen 5-Euro-Schein verlierst, würde dich das länger beschäftigen, als wenn du einen 5-Euro-Schein irgendwo auf der Straße finden würdest.
Ja.
Das heißt, der Verlust ist immer irgendwie schwieriger zu verarbeiten oder sich mit auseinanderzusetzen als der Gewinn, weil der Gewinn immer irgendwie kurzfristig ist und der Verlust ist immer noch irgendwie in deinem Hinterkopf.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, das ist das, was einen gerade als Tesla-Investor beschäftigt. Wenn es jetzt in naher Zukunft irgendeine Eskapade, irgendeine Bad News mit der ganzen mit dem ganzen Robotaxi-Rollout geben wird, dann wird der Kurs auch komplett in den Keller krachen. Wo du natürlich sagen kannst, mega Chance, happens, in Testphasen. Ich meine, von den ganzen gezählten, recorded FSD-Miles, die Tesla gesammelt hat.
Was sind FSD-Miles?
Full Self-Driving-Miles. Das heißt, die ganzen Miles, die ganzen Meilen, die gefahren wurden auf Autopilot, sind erwiesenermaßen sicherer gewesen als die im Vergleich von Autofahrern gefahrenen Autokilometern oder Automeilen.
Mhm.
Ich glaube sogar in einem wahnsinnigen Verhältnis von 10 zu 1.
Okay.
Das heißt, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, wäre es eigentlich grob fahrlässig, überhaupt Auto zu fahren, weil du damit ein 10-mal höheres Risiko eingehst, jemanden im Verkehr umzubringen, als wenn du nicht fahren würdest, beziehungsweise der Roboter oder die KI im Zusammenspiel mit der ganzen Robotik dich fahren würde.
Ja. Ja, das ist bestimmt im Mainstream jetzt auch nicht so eine gute Meinung, die man so publik machen kann, gerade in Deutschland, dass die Automobilindustrie ja stark und der Deutsche, der freut sich natürlich, mit seinem Auto auf die Autobahn zu gehen. Ich bin übrigens auch einer davon, ja, ich liebe das selber zu fahren und ich genieße das auch total.
Absolut.
Aber da ist viel Wahres dran an dem, was du sagst.
Absolut.
Ja, in dem Sinne, ich würde mal sagen, lass uns mal auf Tesla eingehen. Was ist der Tesla-Case? Du hast schon gesagt, es geht nicht unbedingt nur um Autos. Was wird kommen? Was ist die Vision? Was ist das Ziel? Und der Christian W. Röhl, kennst du vielleicht auch?
Nicht direkt, ne?
Okay, der hat auch einen coolen Podcast und der spricht dann immer so von Investment-Pornografie, ne? Gib uns mal den Tesla-Case für die nächsten 10 Jahre. Was passiert?
Habe ich auch ein schönes Bild zu, wo du es gerade sagtest. Weil das passt einfach super gut zu Tesla-Pornografie in dem Sinne. Weil die meisten Leute sehen diese Aktien nicht so stark oder sehen sie als überbewertet, weil die Vision noch nicht wirklich antizipieren können. Das heißt, diese übertriebene Bewertung Teslas mit irgendwie einem KGV auf die 200 zugehend erscheint absolut unrealistisch.
Mhm.
Und da gibt es ein schönes Bild. Beispielsweise, du erkennst einen Porno, wenn du ihn siehst. Mhm. Du weißt, okay, das ist jetzt kein Schmuddelfilm, das ist jetzt kein Erotikfilm, das ist ein Porno. Ja, und so würde es auch mit Tesla sein, wenn du die ersten Robotaxis hier rauf und runter fahren siehst, gleichzeitig siehst du noch irgendwo einen Roboter an der Ecke stehen, dann weißt du, das ist, was die Leute als solches bezeichnen. Und so ist es beim Porno eben, ne? Du brauchst keine große Erklärung, du siehst es und du weißt, was es ist.
Ja.
Und so ist es auch bei Tesla. Wenn du die ganzen Robotaxis dann einmal sehen wirst, die ganzen Roboter einmal sehen wirst, dann weißt du, dass es passiert ist. Und dann wirst du dich wahrscheinlich auch sehr freuen, dass du darin investiert bist. Und das ist eben auch so ein bisschen der Tesla-Case. Es ist die Long-Term, es ist wirklich der Long-Term-Ansatz. Du möchtest für die nächsten 10 Jahre investiert sein. Es geht darum, in eine disruptive Aktie investiert zu sein. Denn so ist das aktuell. Die Zeit war nie schnelllebiger, als sie jetzt ist. Wir haben das in den letzten 2-3 Jahren gemerkt mit OpenAI, ChatGPT. Auf einmal kam DeepSeek um die Ecke, was dann, glaube ich, mal Nvidia 10% gekostet hat mit dem Announcement, dass es DeepSeek gab. Ich glaube, an dem Tag ist Nvidia bestimmt über 5-10% gefallen, weil es auf einmal hieß, DeepSeek kommt mit viel weniger GPUs aus. Du brauchst nicht mehr diese ganzen Nvidia-Schnickschnack. Nvidia steht wieder super legendär da, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber man sieht einfach, wie schnelllebig alles ist.
Ja.
Und das ist eben der Tesla-Case.
Okay, das heißt bei Tesla, Autos sind da, Self-Driving ist die Vision, ne? Dann, dass sie Taxiflotten anbieten. Das habe ich auch schon gehört vor 5 Jahren oder sogar vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber mein Bruder zum Beispiel, der ist auch ein großer Tesla-Fan und der hat sich damals in Deutschland schon vor 15, 10 Jahren Tesla bestellt und musste jahrelang warten, bis dann der erste Tesla kam, ne? Und auch diese Taxiflotte, ne, hat er mir auch von der Vision erzählt. Hey, er geht zur Arbeit und das Auto fährt weiter und arbeitet auch für ihn.
The Dream, ja, absolut, ja. Das ist das, was schade ist an Tesla. Es gab schon super viele Announcements. Ich glaube, die erste Tesla Robotaxi oder Full Self Driving Announcement gab es, meine ich, 2019 oder ich glaube 2016 wurde schon drüber gemunkelt, dass es dann bald kommen soll. Mhm. Und dann hat man sich, glaube ich, das erste Mal zu 2019 als erstes Startjahr committed.
Ja.
So, das ist alles nicht passiert. Es gab dann immer wieder die Erneuerungen, die Updates. Ja, wartet noch mal ein Jahr oder so. Am Ende des Tages ist es eigentlich auch egal, weil wenn es dann kommt, dann soll es so gut sein, dass man sich zu 100% darauf verlassen kann. Das ist eben das Wichtige. Es ist natürlich die Sicherheit, die bei dem Ganzen im Vordergrund steht. Wir haben alle nichts von selbstfahrenden Autos. Wenn du sie da vorne an irgendwelchen Kreuzungen ständig crashen siehst, dann brauchen wir es nicht.
Ja.
Und dieser ganze Tech-Stack, den Tesla entwickelt hat, ist sowas von abgespaced, ist sowas von abstrakt. Was ihn aber auch dadurch so auszeichnet, weil es eben rein kamerabasiert ist, es hat eigentlich schon so eine Form von diesem AGI, von dieser Artificial General Intelligence, von der man jetzt auch so viel hört.
Mhm.
Das ist im Endeffekt das, was es ist. Du brauchst keine LiDAR, du brauchst keine Radarsysteme, du brauchst keine zusätzlichen technologischen Tools, die dich dabei unterstützen, weil es ja bei dieser AGI darum geht, wie ein Mensch zu funktionieren. Du siehst etwas und du handelst danach.
Mhm.
Der Mensch hat jetzt auch nicht ständig irgendwelche Metermesser oder irgendwelche Radarsysteme, die ausschlägen. Ja. Im Endeffekt willst du wie ein Mensch funktionieren. Tesla ist die einzige Firma, die das kann. Wahrscheinlich gibt es andere Firmen, die dieses technologische Know-how dabei sind zu erforschen oder auch schon gewisse Fortschritte dabei gemacht haben.
Mhm.
Aber denen werden dann die Autos fehlen, weil Tesla in der Lage sein wird, um die 5 Millionen Autos jährlich zu produzieren, beziehungsweise so eine Gigafactory schafft zwischen 500.000 bis 1 Million.
Mhm.
Davon gibt es circa 4 mit denen, die im Bau sind. Dann baust du noch ein paar Gigafactories. Schnell kannst du ein Output-Level von 10 Millionen irgendwann haben. Und das haben halt die ganzen Tech-Firmen nicht. So ein OpenAI, auch wenn die krass sind, was ihr technologisches Verständnis angeht.
Mhm.
Weil was machen die? Die machen künstliche Intelligenz, Large Language Models. Wenn man sich das so vorstellt, du hast eine Kamera, die sieht etwas und die kann diese Bilder dann interpretieren. Beispielsweise du hast eine Kamera auf eine Kreuzung gerichtet, die sich in einem Auto befindet und die sieht den Verkehr. Das heißt, du kannst daraus ableiten, was du für was du für Actions davon ableiten möchtest. Ampel ist rot, du bleibst stehen. Gegenverkehr, du bleibst stehen. Jetzt brauchst du aber nur den nächsten Schritt, so eine Art Agent, der dann hinter der Kamera ist und dann diese Actions, diese Handlungsempfehlungen ausführt. Und da hört es bei allen Tech-Firmen aller OpenAI auf, weil die das eben dann nicht haben. Die haben dann eben nicht quasi die Kombination aus dieser künstlichen Intelligenz, die sich dann übertragen lässt in the real world.
Ja. Ja, ja. Und was ist mit den Robotern von Tesla? Die habe ich jetzt bisher immer so als nettes Gimmick wahrgenommen. Ne? Erinnere mich da auch an ein Video, wo ein Roboter irgendwie den Abwasch macht. Was ist da die Vision dahinter? Sind das Gimmicks oder können das echte Unterstützer im Alltag sein?
Also über Tesla und deren ganzen Vision und deren ganzen Produkte kannst du dich echt Tage unterhalten, weil du auch viele Produkte vor dem Hintergrund einer größeren Vision, eines größeren Langzeitplanes verstehen kannst.
Mhm.
Und der größere Langzeitplan oder alles, worauf Teslas 6 große Firmen hinarbeiten, ist die Kolonialisierung des Mars.
Mhm.
Das heißt, gut, der Mars ist jetzt weit weg, also der wird wahrscheinlich irgendwie angefangen 2030 oder so, 2035 ernsthaft besiedelt zu werden. Und womit willst du quasi den Mars, ja, die ganze Infrastruktur, wie willst du das alles managen? Dafür brauchst du natürlich dann diese Roboter, weil dann schickst du Raumschiffe dorthin, auf denen sich beispielsweise hunderte dieser humanoiden Roboter befinden. Und die werden dann da, ja, diese ganze unterirdische Welt sozusagen aufbauen. Bevor das passiert, wird es diese ganzen Roboter auf diesem Planeten geben. Und wir reden immer so viel von Fachkräftemangel.
Mhm.
Eins dieser Worte, die ich überhaupt nicht mehr hören kann.
Fachkräftemangel.
Das ist für mich so uninteressant. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, weil oft, wenn man sich über Fachkräftemangel unterhält, worüber unterhalten wir uns? Oft über, und das schwingt so ein bisschen mit, keiner will es so richtig aussprechen. Oft geht es darum, wir brauchen mehr Leute, die deine Deliveroo oder deine Uber Eats Bestellung zu dir nach Hause bringen.
Ja, und auch handwerklich halt viel, ne?
Handwerklich auch viel.
Das ist dann schwerer zu ersetzen, wie jetzt eine Lieferung, ja?
Absolut, ja. Absolut, ja. Ja, dafür kann es meiner Meinung nach, das ist eine Frage der Incentivierung.
Mhm.
Also wenn ich jetzt heute Schule machen würde, ich würde Handwerker werden.
Ja.
Völlig klar. Ja, es bräuchte einfach nur die Programme, die mich auf diesem Weg ein bisschen hinführen. Mhm. Da habe ich das letzte noch mit jemandem unterhalten. Und da haben wir auch über die Idee nachgedacht, wenn es doch so gute Handwerksbetriebe in Deutschland gibt, weil oft ist es ja auch eine Nachfolgerregelung, die gewisse Betriebe dann in Existenznot bringen,
mhm,
weil die Nachfolgerregelung nicht geklärt ist. Warum gibt es da nicht mehr Programme, die dann sagen, ey, wir haben hier im süddeutschen Raum, haben wir super viele Handwerksbetriebe, wo die Nachfolgerregelung unklar ist.
Mhm.
Und das wollen wir jetzt einfach ein bisschen mehr, ja, der Öffentlichkeit zugänglich machen. So von wegen, hier ist Betrieb X, wenn du ein guter BWLer bist und so ein bisschen handwerkliches Verständnis hast, vielleicht wäre das ja was für dich.
Mhm.
Also mir fehlt da persönlich komplett die Incentivierung. Man kann immer vieles über Incentivierung machen. Das ist das, wo wahrscheinlich die Politik wirklich Dinge in Bewegung setzen kann. Aber für mich, ganz ehrlich, haben wir einen, ja, Fachkräftemangel ist einfach so das etablierte Wort, aber wir haben einfach einen Mangel im Niedriglohnsektor. Und das ist für mich so ein bisschen die, ja, so ein bisschen das falsche Narrativ, was existiert. Aber klar, wir haben auch zu wenig Handwerker.
Mhm.
Aber ey, ich kenne Handwerker, die machen einen super Job. Die haben so viel Erfolg im Leben.
Mhm.
Das heißt, aus so einfachen Marktmechanismen sollte sich dieses Problem ja schon fast alleine, von alleine lösen. Das ist kein intern geschaffenes Problem, so von wegen, keiner will mehr einen Hammer in die Hand nehmen. Völliger Unsinn. Zeigt den Leuten in der Schule einfach, was der Handwerker bei dir um die Ecke für ein Auto fährt, was der für ein Leben führt. Und glaub mir, da wollen bestimmt einige Handwerker werden. Also das ist für mich überhaupt nicht das Problem. Für mich ist einfach das Problem, dass wir zu wenig Leute im Niedriglohnsektor haben.
Mhm.
Und die meisten Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sind dann häufig eben auch Leute, die vor kurzem nach Deutschland gekommen sind und wofür man auch sehr dankbar sein muss, weil scheinbar würde es ohne gar nicht funktionieren. Jedenfalls Thema Fachkräftemangel komplett ersetzt durch Robotik. Also das Thema war Deep Dive Tesla. Und zum einen ist es eben die disruptive Aktie, die du aus meiner Sicht haben möchtest, aufgrund der Schnelllebigkeit und wie viel sich verändert und die nächsten 10 Jahre einfach unglaublich rasant sich weiterentwickeln werden. Dann ist es eben der große Hintergrund Musks, dass er einmal den Mars kolonialisieren möchte, besiedeln möchte, einfach einen zweiten Lebensraum schaffen möchte. By the way, für mich der größte Nachhaltigkeitsgedanke, den man überhaupt haben kann, weil am Ende brauchst du ja doch den Planet B, weil es geht nicht nur darum, dass wir uns hier selbst zerstören könnten auf dem Planeten, sondern doch, dass einfach andere Katastrophen in den nächsten 100.000 Jahren passieren können. Und wenn wir dabei nicht die Vorsorge geleistet haben, wir brauchen irgendwie doch den Planet B, dann war es das einfach.
Mhm.
In dieser mega Langzeitperspektive. Das ist zum einen einfach der disruptive Charakter. Mars als Megaziel. Alle Musk-Unternehmen laufen auf Mars hinaus. Alle Musk-Unternehmen laufen auf Mars hinaus. Und dann ist es noch als drittes eben, was sind die aktuellen Probleme? Demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Das sind die Probleme, die Tesla eben absolut mit AI und Robotik bewältigen würde.
Neben Tesla ist ja auch eine große Position bei dir Nvidia. Was ist der Nvidia-Case? Du hast mir das mal angedeutet, dass es auch so eine CEO-Story ist. Führ das doch vielleicht mal aus. Warum setzt du auch so auf Nvidia? Also klar, Chips sind überall verbaut, Handys sind überall dabei. Aber warum Nvidia? Warum nicht irgendein anderer Anbieter?
Absolut, ja. Es ist auch so eine klassische CEO-Story, so wie auch Tesla. Jeder, der wirklich in Tesla all-in gehen möchte, so wie ich es mehr oder weniger getan habe, beziehungsweise in die Zukunft mehr all-in gehen würde mit Tesla, sollte sich beispielsweise auch die Biografie von Elon Musk einmal durchlesen, um auch ihn persönlich besser nachvollziehen zu können, gerade was dann eben auch künftige Kursbewegungen angeht und einfach auch zu verstehen, wo er herkommt. Beispielsweise in jungen Jahren PayPal gegründet. Damals interessanterweise hieß es X.com. Dann PayPal, was dann verkauft wurde. Und aus diesem Erlös aus PayPal heraus SpaceX noch vor Tesla gegründet und damit selber ja auch all-in gegangen ist. Und das ist einfach ein interessantes Beispiel, wie es dann auch erfolgreich klappen soll. All-in mit diesen beiden Unternehmen gegangen. Dann gab es auch viele Schwierigkeiten, viele Liquiditätsschwierigkeiten mit diesen beiden Unternehmen, aber trotzdem irgendwie beides gewuppt. Sehr erfolgreich, logischerweise, jetzt im Nachhinein. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch mit Jensen Huang, dem CEO von Nvidia.
Mal eine kleine Frage. Ich weiß, bei dieser PayPal-Gruppe, da waren einige dabei, die danach ganz erfolgreich Unternehmen gegründet haben. Gehört der von Nvidia auch dazu?
Der gehört nicht dazu. Der war Zeit seines Lebens bei Nvidia, beziehungsweise der hat noch vorher bei einer Firma gearbeitet, direkt aus dem Studium heraus. Ich glaube, er hat an Stanford studiert. Und das wissen wahrscheinlich auch nicht alle deiner Zuschauer. Jensen Huang ist verwandt mit der AMD-CEO. Das heißt, die selber ja auch im Halbleitergeschäft ist. Mega erfolgreich, ist einfach eine Cousine von dem Nvidia-CEO. Und jedenfalls, bevor Nvidia mehr oder weniger, ich meine, er war auch einer der Mitbegründer von Nvidia. Er hat noch kurze Stationen woanders gehabt. Ich meine, aber er ist seit ungefähr 30 Jahren mit Nvidia unterwegs. Oder lass es 20 bis 30 Jahre sein. Auf jeden Fall ein unglaublich langer Zeitraum. Und hat eben auch diese Vision damit gehabt, dass diese Chips oder diese GPUs, ich glaube, bei ihm war es ja ursprünglich Grafikkarten, die Nvidia gemacht haben, und aber dann auf den Trichter gekommen ist. Ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Jedenfalls hat er schon verstanden, dass das die Zukunftstechnologie ist, aufgrund von Rechenleistungen oder von Verarbeitungen in Computern. Bei Grafikkarten sind ja wohl noch nichts anderes, mehr oder weniger parallele Prozesse so schnell wie möglich abbilden zu können, so wie eben auch ein Pixel oder ein Grafikbild entsteht. Und das ist scheinbar mega zuträglich für künstliche Intelligenz, weil du so viele parallele Rechenoperationen hast. Und einfach dieser visionäre Charakter von Jensen Huang mega inspirierend ist. Auch so ein Typ ist, der wahrscheinlich 100-Stunden-Wochen macht, ohne das jetzt zu glorifizieren. Aber das ist wahrscheinlich auch ein krasses Unterscheidungsmerkmal zum persönlichen Erfolg. Elon Musk wird es auch nicht anders gemacht haben. Er hat doch mal das witzige Zitat irgendwie gebracht. Wenn du 100 Stunden arbeitest, dein Konkurrent 50 Stunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du erfolgreicher sein wirst, allein schon aufgrund deiner Arbeitsintensität.
Wie lebst du das persönlich? Mal so eine kleine Zwischenfrage. Ist das auch so eine Maxim, an der du dich orientierst? Oder bist du eher so Work-Life-Balance und auch mal das gute Leben genießen? Oder bist du da so obsessive an einem Thema dran?
Sowohl als auch. Also jeder weiß, der schon sehr viele Arbeitsstunden in kurzer Zeit investiert hat, was das für einen Effekt auf einen selber haben kann. Deswegen so eine gewisse Balance ist immer wichtig. Aber ich habe jetzt auch nicht den Milliardengedanken wie Elon Musk. Deswegen schwer zu beurteilen. Also ich finde, jeder sollte für sich selber einfach eine gesunde Balance finden. Man kann schnell ausbrennen, wenn man beispielsweise sehr viel arbeitet. Und das sehe ich auch so ein bisschen bei Elon Musk. Bei ihm fehlt mir so ein bisschen der sportliche Gedanke oder beziehungsweise einfach die Fitness. Ich sehe kein Zeitfenster, wo er mal eine Stunde ins Gym geht oder eine Stunde Tennis spielt oder irgendwas Sportliches macht, was logischerweise mega wichtig für den Körper ist. Eine Sache, die ich bei ihm nicht so ganz verstehe oder auch was seine Essgewohnheiten angeht und Ähnliches. Auf jeden Fall sollte jeder für sich persönlich selber die Balance finden. Am Ende bleibt aber, wer viel investiert, sei es Arbeitsstunden, hat auch die Möglichkeit auf ein besseres Output. Ist wahrscheinlich nicht besonders debatable. Und ansonsten, wir waren bei
Ja, ich habe dich ein bisschen rausgezogen mit Nvidia, ne? Sorry. Aber war mir wichtig, da auch mal deine Einschätzung zu bekommen, wie du das selber einordnest, ja?
Ja, schwierig. Schwierig zu beantworten. Also für mich persönlich wäre es beispielsweise phasenweise. Ich habe den nächsten großes Projekt auf der Arbeit. Da weiß ich für mich selber, da bin ich schon mental so eingestellt, das werden sehr viele Arbeitsstunden. Und ich freue mich drauf. Wichtiger Nebensatz ist wahrscheinlich, wenn du Spaß an dem hast, was du tust, dann fühlt es sich in der Regel nicht wie Arbeit an. Und das ist tatsächlich so.
Ja, gehe ich 100% mit. Okay. Und neben Nvidia hast du noch Bitcoin auch, ja? Als genau. Größte Position. 15% finde ich jetzt noch voll im Rahmen und ist fast ein bisschen unterbewertet in deinem hochkonzentrierten Portfolio. Weißt du, wenn du das jetzt mit Crypto-Heads vergleichst, die da sagen, hey, Bitcoin ist die Lösung, dann sind die da gern auch mit 30-50% drin oder vielleicht sogar fast all in.
Ja.
Warum nur 15%? Weil ich schätze dich als ein Typ ein, wenn du überzeugt bist von was, dann bist du da auch bereit, mehr reinzugehen. Warum bei Bitcoin? Ich meine, Verhalten ist es ja nicht, aber ich finde, die Gesamtgewichtung im Vergleich zu dem anderen ist ausgeglichener.
Das stimmt. Also wenn ich mir meinen Sparplan angucke, der kann immer so ein bisschen variieren, aber dann macht Bitcoin immer so 50% von meinem Sparplan aus.
Okay.
Und bei Bitcoin finde ich auch interessant, dass es da auch, so wie du schon sagst, so Bitcoin-Heads gibt.
Mhm.
Der größte Bitcoin-Head wahrscheinlich ist Michael Saylor,
mhm,
ohne Frage. Und da sehe ich dann auch persönlich Parallelen zu mir, weil der Typ ist ja sowas von überzeugt. Überzeugter kann man gar nicht sein.
Mhm.
Ich glaube, der größte, ja, repräsentativ mit seiner Firma Strategy, aber der größte Einzelhalter oder Anteilseigner von allen Bitcoin, die jemals gemeint wurden.
Mhm.
Und das finde ich sehr respektabel, also einfach hinter einer Vision so zu stehen, die auch nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern sehr gut argumentativ darlegbar ist. Bitcoin ist für mich ein absoluter No-Brainer, ein kompletter System-Hedge. Das heißt, wir alle haben so ein bisschen Vertrauen in das Geldsystem verloren. Rückblickend muss ich sogar sagen, weil ich das auch selber mitbekommen habe, war die Euro-Einführung, ohne jetzt irgendwie ein Euro-Basher zu sein oder so. Ich habe da jetzt auch keine Doktorarbeit drüber geschrieben. Es ist ja auch diese gefühlte Inflation, die so ein bisschen vorherrschend ist. Deswegen ist das jetzt auch nicht zu überbewerten, was ich sage. Aber mit der Euro-Einführung haben sich sozusagen die Preise halbiert, weil der Euro doppelt so viel wert war wie die D-Mark.
Mhm.
Aber es ist auch dieses Mama-Beispiel, so von wegen, ja, früher hat das Brötchen 10 Pfennig gekostet, jetzt kostet es 50 Cent, also ist 10-mal so teuer wie damals. Das geht mit den gängigen Inflationsraten einfach nicht einher. Da kannst du sagen, ja, aber die Energiekosten, die für das Brötchen wichtig waren, die sind höher geworden. Ist auch alles egal. Für mich ist Bitcoin ein No-Brainer, was das angeht. Ist ein System-Hedge. Du wirst logischerweise immer mehr Geld auf dieser Welt haben, was ja auch irgendwie das Prinzip des Geldsystems war. Du hast mehr Menschen auf der Welt, das heißt, du willst auch mehr Geld auf der Welt haben. Es ist eigentlich einleuchtend, heißt aber auch, dass das Geld, was du auf dieser Welt hast, immer weniger wert ist. Das heißt, du hast ja auch so eine gewünschte Inflation, weil du es einfach nicht aufhalten kannst, mehr Menschen, mehr Geld. Das ist scheinbar irgendwie einleuchtend. Jetzt hast du aber Bitcoin, was bei 21 Millionen gecapped ist. Und das ist für mich eigentlich das supergeile System, weil jetzt kostet das Brötchen heute ein Tausendstel Bitcoin und in 100 Jahren kostet das ein Millionstel Bitcoin. Das heißt, die Währung bleibt die gleiche, nur der Maßstab ändert sich,
mhm,
weil die Basis die gleiche bleibt, 21 Millionen Bitcoin.
Ja.
Absoluter No-Brainer-Case und ich glaube auch so ein bisschen so der FOMO-Case, ne? Du willst dabei sein, weil du willst deinen Enkeln später nicht erzählen, sorry, habe ich nicht dran geglaubt.
Seit wann bist du in Bitcoin investiert?
Seitdem ich in Aktien investiert bin.
Also kurz vor Corona, 18, 19, sowas, 2018, 2019.
Genau, ich muss nur mal wirklich überlegen, wann Bitcoin, also ich glaube, in Bitcoin war ich vor ETS investiert. Ich muss mal gucken, also meine ersten Bitcoin-Positionen habe ich so bei Kraken und Coinbase oder so eingekauft.
Wo kaufst du jetzt?
Jetzt habe ich sie im ETF-Sparplan.
Mhm. Also du kaufst nicht wirkliche Bitcoins, genau, sondern Fonds, ne?
Relativ lasch, irgendwie low so, aber gut, so ist das. Ich weiß gar nicht genau, wie das so genau funktioniert hat. Jedenfalls hatte ich sie vorher über Coinbase und diese Kryptobörsen gekauft.
Mhm.
Ich muss sagen, ich bin nicht so stark in der ganzen Kryptowelt drin. Und deswegen mache ich es mir jetzt einfach und habe sie als ETF-Sparplan gehabt. Ich weiß noch damals, als die ersten großen institutionellen oder die großen Institutionen Bitcoin als ETF verfügbar gemacht haben, war der Bitcoin-Preis so um die 40.000, 45.000. Und da hat ja auch jeder gesagt, ja, wenn jetzt hier alle großen Institutionen, alle großen Investmentbanks, alle reingehen, Frage der Zeit, bis sich das Ding verdoppelt, hat sich verdoppelt. Also es ist irgendwie so ein bisschen writing on the wall, es ist so ein bisschen No-Brainer, es ist eigentlich all das, was einem intuitiv einfällt, auch so dann geschieht.
Wenn jetzt die Leute da draußen sagen, ey, der Typ, den finde ich cool, ich mag, wie der überzeugt ist von Tesla, ich finde, der hat coole Ansichten und das ist jetzt mal was anderes. Wo können dich Leute finden und was machst du online?
Genau, aktuell heiße ich BTM-Investments bei Instagram. Also ich hieß vorher By The Mask und kurz BTM. Ich hoffe, BTM Investments ist dann noch der Name, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Und grundsätzlich ist so meine Philosophie, dass ich so ein bisschen gegen den Mainstream gehe. Das heißt, ich bin sehr gut damit gefahren, Schlagzeilen aus den herkömmlichen Tagesblättern zu nehmen und im Endeffekt anti-Mainstream, antizyklisch. Im Endeffekt ist es auch antizyklisch, kann man so sagen. Handel. Und das Beste, was du in dieser Strategie eben machen kannst, ist in Tesla zu investieren. Wir wissen, Tesla ist nicht gut gelaufen in den letzten 3-4 Jahre. Ist gut gelaufen, wenn du Teilgewinne realisiert hast, aufgrund der Auf- und Abbewegung des Kurses. Jetzt sehe ich aber tatsächlich, das klingt so ironisch, aber jetzt sehe ich tatsächlich den Aufwärtstrend ab ungefähr einem halben Jahr. Deswegen ist man jetzt schon investiert. Aber ich denke, so ab 2026, 2027 kommt die sogenannte Forcing Function, die auch von vielen Tesla Bulls so propagiert wird, die Forcing Function, wenn dann die Geschäftsfelder, die aktuell absoluten Startup-Charakter haben, wie Robotaxi, wie die ganze Robotik, und Tesla, by the way, kann alles Mögliche produzieren, wenn du einmal E-Autos produziert hast, oder Autos generell, was in einer der schwierigsten Märkte ist, überhaupt reinzukommen, dann wird's abgehen. Und wichtig ist, dass man voll dahinter steht und, wenn du mir folgst, einfach Teil dieser Reise bist und das einfach super unterhaltsam ist im Endeffekt.
Ja, finde ich auch. Egal wie der Name ist, ja, Links sind auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Wenn du jetzt einen Tipp hättest für die Leute da draußen, ist mir egal, ob das jetzt für Investieren ist oder fürs Leben, wenn du jetzt einen Tipp weitergeben könntest und das ist der letzte, den du weitergeben könntest, was wäre das?
Investiere nur in Sachen, in denen du voll hinterstehst, einfach um selber immer zu wissen, wie gehe ich mit gewissen Kursbewegungen um. Ansonsten, das Leben ist kurz, hab Spaß, hab immer Spaß an dem, was du tust. Es gibt oft so die Philosophie, ich muss das finden, was ich liebe und nur dann kann ich glücklich werden oder sonst irgendwas. Ich denke, es geht einfach darum, was du gerade tust, hab so viel Spaß dabei, wie es nur geht und sei nicht so engstirnig, das zu finden, was jetzt irgendwie deine Mega-Passion ist. Die wird von alleine kommen, die wird schon kommen, aber einfach Spaß zu haben an dem, was du in diesem Moment tust. Das ist, denke ich, wichtig.
Geil, okay, ne?
Geil.
Danke dir. Geile Sache.
Ja, mega Spaß gemacht.